Filme, die sich mit deutscher Nachkriegsgeschichte beschäftigen, stoßen früher oder später auch auf die Gräben zwischen Opfern und Tätern oder auf die Schuldgefühle deren Kinder. Die Filme spielen meist in West- oder Osteuropa, einige in Nordamerika. Selten werden Filme zur deutschen Nachkriegsgeschichte in Lateinamerika gedreht. Dabei sind viele jüdische Emigrantinnen aus Europa dorthin geflohen und nach dem Krieg folgten ihnen auf dem sogenannten Rattenweg viele Nazis. Ehemalige Peiniger und Gepeinigte wohnen zum Beispiel in Buenos Aires im gleichen Stadtviertel, Tür an Tür. Genau hier beginnt der Film Der deutsche Freund.
Mi padre solía contarme la historia. Mi madre y él frente al funcionario argentino, diciéndole que querían llamarme Sulamit.
Die Eltern der kleinen Sulamit Löwenstein sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland nach Argentinien ausgewandert. So wächst Sulamit, gespielt von Celeste Cid, im Buenos Aires der 50er Jahre auf. Ebenso Friedrich Burg, der auf der anderen Straßenseite wohnt und dessen Vater im Nazi-Deutschland als SS-Obersturmbannführer gedient hat. Die Kinder sind Nachbarn, sie gehen in die gleiche Schule, tanzen zusammen ihren ersten Kuss und verlieren sich auch dann nicht aus den Augen, als Sulamit umziehen und die Schule verlassen musste. Die beiden verbindet eine Kinder- und Jugendliebe, die immer mal wieder an einem seidenen Faden des Schicksals hängt, als Friedrich, gespielt von Max Riemelt, des blutigen Erbes seines Vaters gewahr wird und nach Deutschland geht. Dort fließt all seine Leidenschaft in die Studentenbewegung, in den linken Widerstand.
Oh, Ho Chi Minh! Oh, Ho Chi Minh!
Die Revolution findet heute in Lateinamerika statt. In Kuba zum Beispiel. Da entsteht der neue Mensch aus der Revolution heraus.
Stimmt.
Wenn wir wirklich, wirklich aktiv werden wollen, dann müssen wir die Guerilla-Bewegung in den noch unterdrückten lateinamerikanischen Ländern unterstützen. Diesen ewigen Kolonialismus beenden.
Sehr gut.
Ja. Wir können am besten etwas für andere tun, indem wir erst einmal hier bei uns aufräumen.
Der Film Der deutsche Freund zeigt in großartigen Bildern und mit einer hörbaren Nähe die Geschichte einer großen Liebe in Zeiten des politischen Umbruchs, in Argentinien wie in Deutschland.
Peter. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí?
Llegaron.
Militärdiktatur und Widerstand lassen Friedrich die Schauplätze wechseln. Sulamit begegnet ihm schließlich erneut. Erst in Frankfurt, dann in Patagonien. Doch sie folgt ihm nicht. Sie geht ihren eigenen Weg. Wie Sulamit und Friedrich als Kinder und später als Erwachsene mit der Vergangenheit ihrer Eltern zu leben lernen, wie sie ihre Entscheidungen für ihr Leben treffen, hat Janine Meerapfel in ein großes Gefühlskino gepackt. Es sind die Enkel dieser Kinder, die nun in Argentinien ins Kino gehen.
Esto ya está confirmado. A él y a dos más que estaban desaparecidos los llevaron como presos políticos a la cárcel de Rawson.
Rawson.
20 horas de viaje en ómnibus a la Patagonia.
Die Filmemacherin Janine Meerapfel ist in Argentinien geboren. Erst war sie als Redakteurin und freie Journalistin tätig, dann Filmemacherin und Dozentin. In einem ihrer Dokumentarfilme Des Embarcos, Es gibt kein Vergessen, setzt sie sich mit der Zeit der Militärdiktatur in Argentinien auseinander. Ihre Filme sind sehr autobiografisch geprägt. In Der deutsche Freund ist biografisch, dass sie als Kind selber in einem Vorort von Buenos Aires lebte, ähnlich der Location im Film. Die Zeit der Militärdiktatur hat sie von Deutschland aus verfolgt. Die Details des damaligen Horrors kennt sie durch Erzählungen von Freunden und aus ihren Filmrecherchen. Die Liebesgeschichte zwischen Sulamit und Friedrich ist zwar erfunden. Doch wir wüssten, meint Janine, dass auch das Erfundene und das Unbewusste autobiografisch ist. Sie wollte mit Sulamit und Friedrich eine Dramaturgie der Liebe schaffen, die den Unterschied der Herkunft aufhebt.
Er weiß, dass du kommst.
Sí.
Nimm es. Du wirst es brauchen. Nein, nein, von dem Geld kannst du deinen Rückflug bezahlen, wenn du einmal Heimweh haben solltest.
Mama. Gracias.
Wir trafen Janine Meerapfel in Tübingen, wo sie anlässlich des Filmfests Frauenwelten von Terre de Femme ihren Film diesen November vorstellte. Und sie bekam den Ehrenpreis für solidarische Begleitung des Filmfests. Der Film selber hat ja Familiengeschichte zum Thema. Das Thema ist eigentlich das Erbe des Schweigens. Ein sehr großes Thema. Inwieweit hat es auch was mit persönlichen Erlebnissen und Geschichten zu tun?
Naja, es hat natürlich immer mit persönliches Interesse zu tun. Und ich erzähle etwas, was ich kenne. Nicht, was ich erlebt habe, sondern was ich sehr genau kenne. Da ich in Buenos Aires aufgewachsen bin und solche Zustände, solche Familiensituationen kenne. Aber wichtig ist dann, dass ich noch andere Biografien dazu benutzt habe, um die Geschichte zu erzählen von Friedrich insbesondere, der ja eine Mischung ist aus den Deutschen meiner Generation und den Argentiniern meiner Generation. Da habe ich mich ganz stark nach der Geschichte von Alcides Chiesa gerichtet, der selber Filmemacher ist, in Argentinien verschleppt war und dann 5 Jahre eben in Rawson war. Und so ist das dieser Teil der Geschichte von Friedrich ganz stark seine Geschichte.
In der Geschichte, in dem Film, sieht man sowohl die unterschiedlichen Geschichten, einmal von deutschen Familien mit einem nationalsozialistischen Hintergrund, dann von deutschen Familien mit einem jüdischen Hintergrund. Es geht also auch um ganz klare politische Sichtweisen darauf, wie die Gesellschaft damit umgeht. Gleichzeitig ist es ein wahnsinnig emotionaler, tiefgehender Film. Und so wie ich es empfunden habe, ist Sulamit die Protagonistin, die sich ganz aktiv eigentlich entschieden hat für das Glück, für ein persönliches Glücklichseinwollen im Leben. Und Friedrich ist ja eher derjenige, der die Vergangenheit kämpferisch aufarbeitet. Denkst du, es ist möglich, bei so einer heftigen Geschichte sich aktiv dafür zu entscheiden, ein glückliches Leben zu führen und die Vergangenheit trotzdem nicht ausblenden zu wollen?
Na, ich denke, dass es für Sulamit von Anfang an klar steht, dass sie sich für diesen Mann entscheidet und dass sie kämpft dagegen, dass er sich so verhärtet und dass er so leidet unter der Erbschaft, weil sie meint, wie ich meine mit Recht, dass es nicht richtig ist, dass er nicht schuld ist daran, was sein Vater getan hat. Von Anfang an ist sie ein rebellisches Mädchen, aber sie ist nicht jemand, der sich selber hasst, während Friedrich tatsächlich beginnt, sich selber zu hassen und sich selber zu verhärten und nicht raus kann aus seiner Haut und lange Zeit braucht, bis er versteht, dass er sich öffnen könnte. Und das ist etwas, was ich wirklich gesehen habe in Deutschland. Die Kinder der Nazis, die Generation, die nach den Nazis kam, die 68er, die haben wirklich gelitten. Und sie haben auch, als sie dann auf die Straße gingen und den Eltern fragten, was habt ihr gemacht, sozusagen übernommen diese Schuld und tatsächlich versucht, die abzutragen, was natürlich ein Wahnsinn ist. Aber völlig verständlich andererseits, weil sie schrecklich erschrocken waren und entsetzt waren, dass sie die Kinder von diesen Mördern waren.
War es eine bewusste Entscheidung, Sulamit als diejenige, die eher für die emotionale Seite steht und Friedrich als denjenigen, der für die kämpferisch-politische Seite steht, die Rollen so zuzuweisen? Das ist ja auch eine Geschlechterfrage in gewisser Weise. Oder ist das eher Zufall?
Es ist eher Zufall, es hätte auch andersrum sein können. Aber ich glaube nicht, dass der Friedrich nicht der Emotionelle ist. Der Friedrich verhärtet sich, aber genauso emotional, wie sie sich öffnet und wie sie Ja zu sich selber sagt oder zu dieser Liebe sagt. Ich glaube, dass der Friedrich genauso ein emotionaler Mensch ist und, oder wenn er sich entscheidet, auf der Seite der Guerrilleros oder auf der Seite der Mapuches zu kämpfen, das sind alles auch emotionale Entscheidungen, an die er wirklich glaubt. Und da ist das Private politisch und das Politische privat.
Compañeras del colegio dicen que hay que rezar a la iglesia cuando alguien está enfermo.
Ist ja auch richtig, aber wir gehen in die Synagoge, nicht in die Kirche.
No es lo mismo.
Sulamit, das ist nicht der richtige Moment.
No pueden bombardear a la gente, a ver qué pueden más.
¿Qué está pasando?
Lo manda la Perona al exilio. Hay un golpe militar.
Pero al cirujano, los médicos.
Están con su marido, no se preocupe, no se mueva de acá.
Der Film wurde ja auch in Argentinien gezeigt. Interessiert das in Argentinien auch diejenigen, die nicht aus diesem migrantischen Milieu kommen? Also sind auch andere Argentinierinnen an dem Thema an sich interessiert, das ja einen Teil ihrer Mitbürgerinnen und Bürger nach wie vor betrifft?
Oh ja, es hat die Menschen sehr interessiert und die waren auch sehr begeistert von dem Film. Dieser Film handelt ja in diesem Fall von konkreten Biografien, aber er könnte ja auch von anderen Biografien handeln. Und einige Leute haben auch, einige Zuschauer haben gesagt, ich stamme aus, ich weiß nicht, eine war aus iranischen Eltern und hatte nichts damit zu tun, aber sie konnte sich trotzdem da hineinversetzen in diesen Konflikt. Das muss nicht die gleiche Herkunft sein, so dass man sich damit auseinandersetzt. Natürlich ist es trotzdem so, dass es viele deutsche Familien interessiert hat, aber nicht nur.
Inzwischen sind es tatsächlich ja auch die Enkelkinder, die in einem Alter sind, in dem man reflektiert auch über Geschichte nachdenken kann. Ist es unter den Enkelkindern nach wie vor ein Vermächtnis, diese Geschichte, das die Menschen beschäftigt, in ihren persönlichen Biografien auch? Oder ist es eher so, dass im Laufe der Generation sowas wie Vergessen stattfindet?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß ja nur von den Reaktionen auf den Film, die Leute, die dann zufällig den Film sehen, die dann sich sehr dafür interessieren, auch junge Menschen, ganz junge Menschen, dann, die dann die Enkel sind tatsächlich. Was allgemein passiert, das kann ich gar nicht sagen. Ich denke trotzdem, dass ich natürlich auch den Film gemacht habe, um dem Vergessen zu entrinnen. Und weil ich denke, dass es wichtig ist, solche Geschichten zu erzählen. Ich wundere mich überhaupt, dass diese Geschichte nicht erzählt worden ist vorher.
Gerade auch aufgrund der Nähe. Also wenn man so nah zusammen lebt, dass es immer wieder Überschneidungspunkte gibt in der Schule, im Alltag, beim Einkaufen.
Ich erzählte gestern auch, dass es eine Gesellschaft, also eine Art Stiftung gibt, die heißt Las Dos Orillas. La Orilla del Mar, como se dice? Die zwei Küsten. Und das sind Leute, das sind die Enkelkinder von Leuten, die in der Shoah waren und Enkelkinder von deutschen Nazis. Und die sitzen zusammen und reden. Und natürlich, als ich kam mit diesem Film, war das für die ein Wahnsinn, weil es war der Film, den sie gebraucht haben. Das war sehr interessant, ja.
Sulamit ist ja eine sehr interessante Figur in dem Film, insofern als dass es auch eine Vorlage aus einem literarischen Werk gibt.
Du meinst Porzellan? Ja, ich meine, es gibt halt dieses Gedicht Die Todesfuge von Porzellan. Und da geht es darum, da schreibt Porzellan deine aschenen Haare, Sulamit, deine goldenen Haare, Margarete. Und dann habe ich auf der Suche nach einem Namen für meine Hauptfigur an Sulamit gedacht. Und dann habe ich die Schwester von Friedrich Margarete genannt, die blond ist und blauäugig.
La vuelta al día en 80 mundos. Cortázar. Prohibido. Vuelve corto maltés. Prohibido.
¿Qué idioma es este?
Alemán. Porzellan.
Für mich war das wichtig, das sind Bezüge auf eine Kunst, die ich ja sehr achte und sehr mag, nämlich die Dichtkunst und einen Schriftsteller, den ich enorm achte, nämlich Porzellan. Der wird ja dann später auch nochmal zitiert. Ein Gedicht von ihm wird von Friedrich vorgelesen. Er versucht das zu memorieren. Auch die Notwendigkeit, sich über Literatur, über Poesie, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.
Ich muss gestehen, ich war am Ende des Films etwas erschrocken über die Ähnlichkeit von Friedrich mit seinem Vater. War das eine bewusste Entscheidung, dass er so aussehen soll wie sein Vater? Wie hat es auf dich selber gewirkt und hat das irgendeine Bedeutung?
Ich war auch erschrocken. Es war am Anfang nicht so geplant. Aber dann, als ich es gemerkt habe, dachte ich, eigentlich ist es nicht schlecht. Man ähnelt sich. Ich meine, ich ähnele meinen Vater. Das ist so. Dem kann man nicht entrinnen. Und deshalb fand ich das dann letztlich gut.
Auch wenn sich die Kinder ähneln, kommt im Film raus, dass oftmals die Kinder der Eltern genau den gegenteiligen Weg ihrer Eltern gehen. Unter welchen Bedingungen, denkst du, ist es so? Und was kann dazu führen, dass es nicht so ist? Also man hört das so oft, die Kinder tun das Gegenteil dessen, was die Eltern gedacht haben.
Einige tun das so, andere sind so wie die Eltern. Das kommt ganz drauf an. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Mensch selber entscheidet, was er werden will und werden kann. Man ist natürlich geprägt von dem Elternhaus, aber man entscheidet dann letztlich selbst. Und man ist dafür verantwortlich auch. Nicht, wenn man ein kleines Kind ist, aber später schon. Ab dem Moment, wo man ein Bewusstsein hat, ist man verantwortlich für das, was man tut. Und ich glaube, dass es alles Mögliche gibt. Es gibt den Friedrich und es gibt den Horst, der anders ist, ne? Oder es gibt die Sulamit, die rebellisch ist, die aber ihre Mutter liebt und trotzdem einen anderen Weg geht. Glücklicherweise sind die Menschen in der Lage, ihre eigenen Wege zu bestimmen. Das tun die zwei.
Y me voy a Alemania, Mama.
Was?
Por lo menos voy a un país donde sepan pronunciar mi apellido.
Wie, nach Deutschland?
Conseguí una beca, me pagan todo. El viaje, todo.
Warum hast du mir nichts gesagt?
¿Me lo hubieras permitido?
Nein, ganz sicher nicht.
Gibt es für dich feministische Aspekte in dem Film?
Das musst du beantworten. Gibt es die?
Ich glaube schon.
Sag, erzähl mir.
Also interessant finde ich die unglaublich nüchternen Dialoge und Antworten von Sulamit auf sehr romantisierende Bemerkungen von Friedrich. Und sie steht halt so sehr im Leben und achtet auf sich selber und weiß, was sie will und lässt sich nicht einlullen in eine romantische, wie auch immer geartete, kämpferische oder romantische Zukunft und steht da sehr, sehr bei sich.
Wunderbar. Insbesondere in der Beziehung zu Michael, weil als er sie fragt, und sie sagt ganz klar, dich liebe ich auch, aber anders. Und solche Sachen, das finde ich auch ganz wunderbar, dass diese Frau diese Kraft hat, diese Stärke hat, diese Eigenheit hat, ne? Dass sie ganz genau weiß, wo sie steht und was sie will. Das mag ich sehr an sie. Mein großes Glück. Ja, mein großes Glück ist Celeste Cid.
Wie hast du sie gefunden?
Die hat so eine Tiefe und eine Substanz, das ist unglaublich. Ich habe sie über einen Casting Director in Buenos Aires gefunden. Zuerst war ich sehr skeptisch, weil ich wusste, das ist ein TV-Star in Argentinien und sie ist sehr geliebt. Aber dann, als ich die Materialien sah, wusste ich sofort, dieses Mädchen ist fantastisch. Und dann haben wir uns eben über Skype kennengelernt und dann habe ich sie direkt gecastet.
Ihr wart ein großes Team.
Interessanterweise war in meinem argentinischen Team, das war ja mein erstes Team, wir hatten zwei volle neue Teams. Argentinien eins, Deutschland eins, weil wir, sonst wäre es zu teuer gewesen. Ne? Die einzigen, die ganze Zeit bei mir waren, war mein Kameramann, Victor Kino González, und die zwei Maskenbildner, nämlich der Waldemar Pokromski und die Sabine Schumann, weil die mussten die Kontinuität für Friedrich und für Sulamit herstellen. Und in Buenos Aires war es sehr besonders, dass wir extrem viele jüdische Argentinier in dem Team hatten. Zufall. Nicht Zufall? Keine Ahnung. Und die haben alle die Geschichte verstanden. Auch die Deutschen. Aber die Argentinier waren sehr respektvoll und sehr interessiert und sehr hingegeben an die Geschichte.
Gestern habe ich mal den Namen Alexander Klug gehört. Mhm. Und habe mich daran erinnert, dass ich ein wunderbares Buch von ihm gelesen habe. Er ist ja Dokumentarfilmer hauptsächlich auch gewesen. Der Moment des Augenblicks. Du hast diesen Spielfilm gemacht. Da passt es jetzt vielleicht nicht ganz, aber trotzdem dieser Film, der sehr große Nähe zeigt. Wo ist da für dich am ehesten, als du auch den fertigen Film dann vor Augen hattest, dieser Moment des Augenblicks, diese unglaubliche Nähe an den Gefühlen der Personen?
Eigentlich gibt es eine Stelle in dem Film, die mich immer wieder berührt, tief berührt. Komisch ist das. Und das ist, wenn sie sich verabschiedet von ihrer Mutter und nach Deutschland geht. Ich weiß nicht, aber das ist ein Moment, der ich denke, ah Mensch, ich habe das inszeniert. Ich habe das auch so inszeniert. Und es ist aber jedes Mal, natürlich hat das mit der eigenen Erlebniswelt zu tun, ne? Aber jedes Mal finde ich diese Stelle extrem berührend und extrem nah. Das ist eine ganz nahe Geschichte. Das Gefühl, was da entsteht, das ist meins.
Auch wunderbar geschnitten mit der Backpfeife und der direkt anschließenden Umarmung, dieser Widerspruch der Gefühle.
Also solche Sachen habe ich natürlich geplant. Das ist nicht zufällig so geschnitten, sondern ist genau geplant.
Auch fantastisch, wie wenige Dialoge eigentlich dazu führen können, dass man geschichtlich viel versteht, was das für die Menschen bedeutet hat. Das ist ja jetzt keine Geschichtslektion, ja, dieser Film, in keinster Weise.
Das sind so Entscheidungen, weißt du, auch ästhetische Entscheidungen. Wie erzähle ich diese Bewegung von Deutschland nach Argentinien, Argentinien nach Deutschland, wie erzähle ich sie? Und da geht es mir schon sehr darum, dass man das fühlt. Nicht nur weiß, sondern fühlt. Sonst könntest du ja auch, ich weiß nicht, Jahreszahlen einfügen oder Orte einfügen. Uninteressant, völlig uninteressant. Ja, wir reden immer über Inhalt bei diesem Film, was ja auch normal ist und richtig ist und weil es eine Erzählung ist. Aber was mich auch ganz stark interessiert, und ich dachte auch, deine Frage geht dahin, ist, wie ist der Film erzählt? Ich glaube, dass diese epische Erzählweise, die ich in dem Film anstelle, die Tatsache, dass der Film mit großen Landschaften beginnt, die sozusagen einen Ort erst einmal schaffen für das Gedächtnis, einen Ort auch für das Gedenken. Weil ich glaube, dass die Gefühle, die der Zuschauer dann hat, zu den Figuren, zu dem Film, zu der Geschichte, auch durch die Art, wie der Film erzählt ist, Musik, durch den Ton etc., verursacht ist. Und das ist ja unsere Kunst. Ich habe diese Art der Erzählung schon mal benutzt in Amigo Mio. Und es ist eine von mir geliebte Form, dass man Gedächtnis auch über die alten Bilder zustande bringt. Ich finde, das gibt dem Ganzen eine andere Textur, eine familiäre, aber doch eine historische Textur. Einige Zuschauer sagten auch, dass sie beeindruckt wären, weil kaum Gewalt zu sehen ist und trotzdem im Hintergrund Gewalttätiges zu spüren ist. Darum geht es.
Du weitere Pläne?
Nein. Im Moment habe ich den Plan, diesen Film zu überleben. Also diese Arbeit zu Ende zu führen, das heißt den Film an die Menschen zu bringen, das ist noch eine Weile hin, bis ich das geschafft habe.
Weitere Infos zum Film findet man unter www.der-deutsche-freund.com.